Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Im Februar 2018, also vor über 6 Jahren, da erschien ein Extraction-Shooter, noch lange bevor der Begriff Extraction-Shooter irgendwie überhaupt etabliert war. Und dieser Early-Access-Shooter, der hat sich einen besonderen Platz in meinem Herzen hochgeschossen. Und dieser Shooter ist bis heute mit seiner Dark-Fantasy-Western-Stimmung sehr, sehr einzigartig. Und ja, die Pinkerton-Detektive unter euch, die haben es jetzt wahrscheinlich schon erraten. Wir reden natürlich über Hunt Showdown. Und Hunt Showdown ist seit diesem Februar 2018 gewachsen und gewachsen. Ganz langsam hat sich Update für Update zu einem der besten und vor allem der stimmungsvollsten Multiplayer-Shooter hochgemausert, die man für Geld kriegen kann. Und jetzt steht bei Hunt Showdown das wahrscheinlich größte Update in der Geschichte bevor. Fast schon ein Relaunch, könnte man sagen. Und mit wem könnte man besser über diesen Relaunch reden als mit Dennis Schwarz von Crytek. Herzlich willkommen. Dennis, du bist schon 17 Jahre an Bord bei Crytek und bist der Design Director von Hunt Showdown. Wie ist gerade die Stimmung bei euch? Ist das Team sehr nervös?
Absolut. Wie bei jedem Release. Immer. Das liegt einfach daran, dass jetzt natürlich nach so viel auch Arbeit und Schweiß, Herzblut, all das, was halt sowas reingeht, natürlich jetzt auch dann der große Moment ist, die Woche, wo es endlich jeder spielen kann und natürlich ist man ist super aufgeregt. Weiß ja nie, geht alles klar, geht's nicht klar. Wenn man es 100-mal gecheckt hat, ist es trotzdem noch irgendwo ein bisschen Angst im Hintergrund. Ist ganz normal, das gehört dazu. Aber wir sind sehr optimistisch.
Ja, also wir sind auch wahnsinnig gespannt. Ich bin selber persönlich sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon die Trailer und Clips, die ihr rausgehauen hat, bisher schon angeguckt habt. Ich würde mit dir gern ein paar Sachen heute besprechen, die in dem neuen Hunt Relaunch drinstecken. Es heißt ja jetzt sogar anders. Es heißt jetzt Hunt Showdown 1896. Wie kommt denn das eigentlich? Warum ist da jetzt eine Jahreszahl?
Wir haben uns überlegt, dass wo Hunt jetzt steht in seiner Reife. Das ist so 6 Jahre draußen das Spiel, 6,5 Jahre, um genau zu sein. Wir haben jetzt einen neuen Meilenstein erreicht für uns. Und das Update, was jetzt rauskommt, dieser Launch im August, ist halt auch die größte Sache, die wir für Hunt jemals gemacht hatten. Für uns ist es ein wichtiger Meilenstein, der auch einfach zeigt, dass da nicht nur einfach mal ein kleines Update rauskommt, sondern das ist eine ganz neue Geschichte. Das Spiel wird sich anders spielen. Es wird sich auch vertraut spielen natürlich, aber es ist so viel Neues drin. Wir haben jetzt so viele Mechaniken, viele von denen wir heute auch noch besprechen im Detail, auch einfach das Spiel verbessert, vorangebracht. Das ist für uns Kava, da muss irgendwie auch ein bisschen ein anderer Name ran. Da muss irgendwas ran, was das Ganze auch klarer positioniert und sagt, es geht einen Schritt nach vorne. Klassisch war Hunt immer im Jahr 1895 angesiedelt. Also für uns hat das hauptsächlich mit der Jahreszahl was zu tun, dass es quasi ein Jahr nach vorne geht. Das heißt, so ein bisschen näher an der Jahrhundert- und der Jahrtausendwende dran und Dinge passieren in der Welt, in der Spielwelt. Und das soll dem in Rechnung tragen.
Sehr, sehr cool. Genau, und ein großer Aspekt dieser neuen Version von Hunt oder vielleicht sogar das Kernstück, kann man sagen, ist diese neue Map, die jetzt kommt. Mammoth Gulch heißt die. Und ich habe gelesen, dass es hieß, das sei die bisher ausgefeilteste Karte, die es für Hunt jemals gegeben hat. Was meint ihr denn damit, mit diesem ausgefeilt? Was macht die so ausgefeilt?
Erfahrung ist, glaube ich, wo man es drauf runterbrechen kann. Wir haben inzwischen drei Maps erfolgreich rausgebracht, die das Spiel jedes Mal verändert haben. Wenn man sich als jemand, der sich mit hat ein bisschen beschäftigt, dann diese drei Maps vergleicht, dann sieht man durchaus, wie auch schon in vergangenen Maps immer wieder neue Sachen gelernt worden sind. Mhm. Teilweise aber auch pragmatische Schritte gegangen wurden von der einen zur nächsten Map, was es zum Beispiel die Umgebung angeht, Gebäude angeht und so weiter. Und mit Mammon's Gulch haben wir natürlich jetzt von der Designseite und von der Technik- und Grafikseite natürlich da einfach nochmal alles drauflegen können. Aber im Großen und Ganzen basiert es halt auf dieser gesamten Erfahrung, die wir über die vorigen drei Maps bauen konnten. Und das ist quasi unser Meisterstück. Das vor die Gesellenstücke waren, ist das jetzt unser Meisterstück, wo wirklich all das Wissen, all die Erfahrung von dem Team mit reinfließen konnte und das Ganze auch visuell in einem komplett neuen Umgebung auch dann richtig hervorgehoben wird.
Ja, ja. Also es ist visuell, es ist im Endeffekt, kann man sagen, natürlich noch in den USA, aber es ist ja ein neues Setting. Es ist jetzt Colorado. Wie seid ihr da gelandet, dass es jetzt Colorado ist? Ich meine, wahrscheinlich diskutiert man, wie ich mir das jetzt einfach mal vorstelle, diskutiert man wahrscheinlich im Laufe der Jahre hunderte Settings, was man alles machen könnte. Wie seid ihr rausgekommen bei Colorado?
Wir haben uns ein bisschen rangetastet. Die ersten zwei Maps waren ja ganz klar in Bayou. Also der ist eher so der Raum, wo Orleans, Louisiana verkörpert. Die war natürlich, wie das bei Sümpfen so ist, relativ flach. Du hast halt einen Wasserpegel und so hast du in der Regel nicht sehr viel, was drüber hoch oder hinunter geht. Runter sowieso nicht. Das heißt, das Problem, was wir in den ersten zwei Maps so ein bisschen hatten, war, dass es uns sehr schwer gefallen ist, sehr viel mit Vertikalität zu spielen. Also wir konnten natürlich hohe Gebäude hinstellen, aber das Terrain an sich war halt einfach Natur der Sache geschuldet, relativ flach und überschaubar. Das haben wir ein bisschen experimentiert in unserer dritten Map, Desal, wo wir uns so an den Rand bewegt haben. Also man hat schon so ein paar Berge in der Distanz gesehen, man hat schon ein kleines bisschen mehr mal trockene Staubwege gehabt und nicht nur Sumpf. Aber natürlich war da noch eine ganze Menge Potenzial abzuschöpfen. Und wir wollten diese Vertikalität in den Vordergrund bringen, dass einfach auch das Gelände an sich dem Spieler auch ein bisschen andere Wege, andere Möglichkeiten vorgibt. Und gerade Colorado, die Rocky Mountains, das ist natürlich einfach eine Landschaft, die sich da super eignet, um halt stateside, also auch in Amerika zu bleiben, aber trotzdem irgendwo sich weiterzuentwickeln und mehr Möglichkeiten zu bieten.
Und es sind ja jetzt auch, es ist ja auch ein anderer Bewuchs da, ne? Also das war ja auch was, das sieht man sofort im Trailer, wenn man ein bisschen Handerfahrung mitbringt, sieht man sofort, okay, das ist jetzt ein ganz anderes, das sind jetzt Nadelwälder, ne? Und
genau.
Das sorgt ja auch für ein anderes Feeling irgendwie, ne?
Also, absolut. Vor allem sind vor allem auch große und weite Waldflächen, die wir da in der neuen Karte haben. Also wenn man sich unsere Karte anschaut, sieht man im gesamten westlichen Bereich von dem Fluss eigentlich eher eine natürliche Umgebung. Das heißt, du hast dort Waldgebiete, du hast auch dann Compounds, also Locations, wo die jeweilige Boss zu finden sein können, die auch eher so einen Waldbezug haben. Gibt es dann irgendwie eine Hunting Lodge oder einen entsprechenden Waldarbeiter, Rodungsabbau. Also Gebiete, die irgendwo auch thematisch zu dieser Umgebung passen. Und du kannst theoretisch schon ganz nach Norden, nach ganz Süden auf der westlichen Seite gehen. Und bis auf die Ränder wirst du eigentlich nicht aus diesem Wald rauskommen. Du kannst dich komplett in diesem Waldgebiet bewegen. Und das ist natürlich sehr cool, weil du einfach diese offene, natürliche Umgebung hast, was ja bei uns in vorangegangenen Maps noch eher kleinere Waldabschnitte waren zwischen bebauten Wiesen, Feldern und anderen Gebieten.
Und ein Aspekt in der Map, also du hast jetzt schon gesagt, ne, es geht halt auch viel in die Vertikalität, wir sind viel dann auch, es gibt mehr Höhenunterschiede und wir sind auch in gewisser Weise ein bisschen auf den Bergen am Klettern, aber es geht eben auch nach unten. Und das war was mich direkt so beim ersten Mal sehen der neuen Map, wo ich dachte so, wow, was bedeutet das jetzt wohl alles fürs Gameplay? Das sind die Minen. Es gibt jetzt richtige Minen, ne, also so richtige, nicht nur, hier ist mal ein kurzer Abschnitt von 5 Metern oder sowas, sondern richtige Tunnelsysteme, ne, mit so, sie haben zu gierig und zu tief geschürft.
Ja, Gandalf kann sich drinnen verlaufen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja. Und was machen diese Minen da? Und also aus einem Gameplay-Aspekt, was tun die mit dem Match?
Die Minen sind deswegen ein interessanter Aspekt, weil sie sich um einen räumlichen Bereich der Map konzentrieren. Das ist die Mitte. Man muss sich das so vorstellen, dass auf Mammon's Gulch in der Mitte ein großer Berg ist und dann haben wir Compounds drumherum. Das heißt also, du kannst gar nicht quer auf die Map drüber schauen, weil du hast immer den Berg in der Mitte. Aber dieser Berg ist geteilt in zwei Hälften. Es gibt eine nördliche und eine südliche Hälfte und es gibt sogar einen Pass oben drüber, der diese Bereiche so ein bisschen durchschneidet. Und jeder dieser einzelnen Nord- und Südbereich hat so ein eigenes Minennetzwerk. Das bedeutet, dass du, wenn du jetzt über die Map drüber gehst, die man das von der Hand kennt, so, weißt du, den Boss finden oder ein Banish hat schon stattgefunden und du bewegst dich dorthin, um das andere Team dann zu bekämpfen, abzufangen, musst du jetzt die Entscheidung treffen, gehe ich auf den direkten Weg und gehe durch die Minen oder über den Pass drüber oder aber gehe ich eher außen rum. Das heißt also, der Einschnitt in deine Bewegung, wie du dich generell jetzt durch die Map bewegst, willst du mit Risiko schnell durch die Minen, willst du eher sicher vielleicht außen rum, kommst aber vielleicht zu spät. Das ist ein neuer Level an Entscheidungen, die jetzt da dem Spieler noch eine Rolle spielen, wenn sie ihre Wege planen. Das macht das Ganze halt super spannend und dadurch, dass die Minen halt auch noch beide voneinander getrennt sind, hast du also auch in sich geschlossen eigene Minensysteme, ohne dass du jetzt die gesamte Map unterirdisch durchschreiten würdest. Es gibt dann entweder schon Punkte, wo du dann vielleicht mal aus den Minen rausgehst, um dann über diesen Bergkamm drüber in die Minen wieder reinzugehen auf der anderen Seite.
Wahnsinn, okay. Also da steckt ja eine ganze Menge drin. Wie ist das so mit Innenbereichen? Ja, wenn man Hand so ein bisschen gespielt hat, weiß man, dass man meistens in Compounds, in Gebäuden drin, da eher vielleicht mit Shotguns oder mit Doppelpistolen in der Hand vorwärts kommt. Ist es in den Minen auch so? Oder kann ich in den Minen vielleicht sogar ein bisschen Distanzkampf haben, weil es dann doch so ausladend ist?
Beides. Also die Mischung war uns wichtig. Wir haben sowohl verzweigte Stollen und Seitengänge und es gibt auch sehr viele Schilder in den Minen drinne, die dann zu den benachbarten angrenzenden Compounds, kannst du dir vorstellen, wir haben sehr viele Compounds an Berg angelehnt, die halt auch mit der Mine zu tun haben. Dass man halt auch die Navigation natürlich trotzdem hinbekommt, weiß, wo man sich hin bewegt. Aber du hast auch Hauptstollen und diese Hauptstollen sind teilweise auch sehr lang und gerad. Das heißt, du hast durchaus die Möglichkeit auch ein bisschen, ich immer Vorsicht, das, den Begriff Fernkampf in den Worten. Ja. Hast natürlich immer noch einen Kampf innerhalb einer Mine, aber es ist ein sehr langes Gebäude, wenn man das vergleichen möchte mit bekannten Geschichten. Also da hat man durchaus schon die Chance auch zu sagen, okay, die Shotgun ist nicht automatisch die beste Waffe, weil wenn ich jetzt da in so einem Minengang mit meinem Gewehr oder mit meiner Projektilwaffe da irgendwo das abaime, dann ist die Shotgun natürlich erstmal im Nachteil, weil sie nicht durchkommt. Aber dafür gibt es ja die Seitengänge. Das heißt also, wenn man dann das Gelände kennt, sich damit vertraut gemacht hat, kann man dann natürlich jede Waffengattung auch wieder so zu seinem Vorteil nutzen, wie man das sonst auch kennt im Spiel.
Du sagst schon, wenn man das Gelände kennt, das ist ja auch so traditionell was in Hand. Wenn man viel spielt und immer mehr Map-Knowledge gewinnt, dann zahlt sich das auch aus? Also wenn man weiß, ne, wo sind hier so die Geheimgänge, wo sind die Eingänge, dauert es super lang, Mammoth Skulls zu lernen, weil es so komplex ist?
Ja und nein. Also jeder, der schon mal eine neue Mapper Hand miterlebt hat, der hat ein grobes Gefühl dafür, dass es natürlich nicht in einem Nachmittag getan ist.
Ja.
Ich glaube, was bei Hand sehr wichtig zu verstehen ist, ist, dass auch wenn du eine Quadratmeter große Karte hast, Mammoth Gulch fügt sich in unser bekanntes Format ein, also ein Kilometer mal ein Kilometer, das ist die Fläche, die du hast, mit 15, 16 Compounds da drauf, verschiedenen Locations und halt dann dem Gelände spezifische Attribute, wie halt die Mine jetzt bei der vierten Map. Dann hast du natürlich sehr oft die Situation, dass du erst nach Dutzenden bis sogar Hunderten von Stunden überhaupt ein Gefühl dafür hast, welche Szenarien überhaupt vorkommen können. Und das ist auch ganz bewusst so. Also dieser Wiederspielwert ergibt sich auch daraus, dass auch wenn du jetzt, keine Ahnung, das 15. Gefecht diese Woche in diesem einen Compound hast, dieser eine Location ist ja zufällig die gewesen, wo der Boss jetzt war und du bist 15 Mal drin, garantiere ich dir, du wirst nicht 15 Mal denselben Kampf gehabt haben, weil einfach so viele andere Variablen mit reinspielen. Deswegen, das Lernen der Grundgeometrie ist wahrscheinlich relativ einfach. Das ist so wie bei jeder normalen Map auch. Du gehst halt durch diese Compounds durch, aber das kannst du in einem guten Wochenende, kannst du das wie bei jeder anderen Map halt auch, bei jedem anderen Spiel auch irgendwie erkunden und verstehen. Aber bis du das wirklich in dem Gesamtvolumen erfasst hast und sämtliche Punkte, wo du vielleicht irgendwo dich durch irgendwelche kleinen Tunnel bewegen kannst oder von dem Haus über das andere Dach rüberspringen kannst, so diese ganzen kleinen Variationen,
die taktischen
Elemente, das braucht natürlich Zeit, bis man die wirklich dann sagen kann, oh, ich weiß ganz genau, wie ich jetzt da in diesem Combat vorgehen muss. Das wird wahrscheinlich eine Zeit brauchen, aber das ist auch gut so. Es soll nicht langweilig werden.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und Zeit übrigens ist ein gutes Stichwort. Soweit ich weiß, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Mammoth Skulls wurde 3 Jahre oder sogar länger entwickelt und ne, bin ich so im richtigen Ballpark? Ne?
Also es ist ja eine Weile her, seitdem wir die letzte Map rausgebracht haben. Und natürlich fängt man mit einer Experimentierphase einer neuen Map an. Aber in so einem Prozess der Entwicklung hast du natürlich das so, dass du dann eigentlich auch den Großteil der Leute auch erst zu einem gewissen Zeitpunkt so einem Feature so wie einer Map hinzufügst, wenn es dann also weit klar ist. Also man muss unterscheiden zwischen einer Erkundungs- oder so einer Exploration-Phase, wo man halt sich mit neuen Spielen auseinandersetzt und dann der tatsächlichen Produktion dieser Karte in all ihren Details. Und 3 Jahre sind da definitiv nicht die Zeit, die wir brauchen, um so eine Karte komplett zu bauen. Aber über all diesen Zeitraum, seitdem wir Desire rausgebracht haben, ist natürlich immer wieder Leute, die daran gearbeitet haben, wurde es vielleicht ein bisschen geruht, dann haben wir ein stärkeres Team reingesetzt. Das kommt immer bei so einer Entwicklung auch drauf an, was es gerade an parallelen Notwendigkeiten gibt für andere Features, Events, andere Sachen. Also die Zeit insgesamt mag stimmen, aber von der Masse der Leute her ist das natürlich viel besser.
Ja, verstehe ich. Was macht denn das Map-Design? Ich meine, klar, wir haben eine 1 Quadratkilometer große Map, hast du schon gesagt, aber was macht das so auch so anspruchsvoll und komplex? Ich glaube, wir haben letztes Jahr miteinander gesprochen, wo du auch gesagt hast, na, wenn du so eine Handmap komplett, wenn du die entwirfst und layoutest und das Feintuning und so, das dauert so lang wie in anderen Multiplayer-Shootern vielleicht 1 Dutzend Maps oder sowas zu machen. Was ist das so, was so viel Zeit kostet für jemanden, der sich jetzt da nicht mit auskennt in der Entwicklung?
Du musst es dir so vorstellen, wo du in einem kleineren Spiel eventuell einzelne kleinere Level machst, ein Deathmatch-Level, ein Capture-Deflect-Level oder was auch immer das Spiel ist. Wir bauen quasi 15, 16 solcher Level. Jeder Compound an sich hat die Dimensionen, wie andere Spiele teilweise Level haben. Nicht jedes, aber jeder kennt da genügend Beispiele von Spielen, die halt kleine, gut durchdachte Compounds haben, die halt dann als einzelne Level halt dann der Level sind. Wenn du allerdings dann noch berücksichtigst, dass all diese Level jetzt in einen größeren Gesamtlevel zusammengeschnürt werden müssen, dann fügst du natürlich einen ganzen Level an Komplexität hinzu. Das bedeutet auf der einen Seite natürlich, dass diese einzelnen kleinen Locations in sich geschlossen funktionieren müssen, aber sie müssen auch mit ihren Nachbarn funktionieren. Mhm. Und das macht das Ganze so spannend von der Entwicklung her, weil du entsprechend durchplanen musst, okay, wenn ich jetzt durch diese Compounds durchgehe, habe ich dann da mehr Strecke, weniger Strecke? Habe ich denn Distanzen, die überschaubar sind? Habe ich denn für bestimmte Waffengattungen, als wenn ich zum Beispiel der Shotgun oder der Bogenspieler bin, habe ich denn auch genügend Möglichkeiten, verdeckt mich durch die Map zu bewegen? Oder muss ich durch diese offenen Felder laufen? Also das ist halt noch so der Bereich, der zwischen diesen Compounds ist, der das Ganze so spannend macht. Weil nur wenn sowohl die Zwischenbereiche als auch die einzelnen Compounds an sich funktionieren, hast du eine gesamte Map.
Ja. Es ist sozusagen wie ein großes Netzwerk aus Maps, das dann wiederum in sich stimmig sein muss. Ja,
sehr cool. So ein Level Komplexität über das klassische Level Map Design nochmal draufgesetzt. Aber natürlich auch sehr geil, weil du halt einfach diese Metaebene mit reinbekommst in das Level Design und das Ganze immer als ein Gesamtprodukt sehen musst und nicht nur als die kleine Location. Auch wenn vielleicht der eine Designer an dieser einen Location arbeitet, muss er immer mit seinen Nachbarn überlegen und reden und anpassen, wie er das Ganze denn optimiert, dass du entsprechend faire Zugänge, faire Ausgänge hast, nicht bestimmte Waffen nur dominierst, das weißt, oh, das ist der Compound, ich habe eine Shotgun, da brauche ich jetzt gar nicht hingehen. Wenn das ja. der Gedanke ist, den ein Spieler hat, dann haben wir eigentlich was falsch gemacht.
Ja.
Deswegen, da geht eine ganze Menge Überlegung rein in diesen Prozess.
Und dann gibt's ja, wenn die Map im Endeffekt fertig ist, gibt's ja dann nochmal ein Top-Level drüber, nämlich das Wetter, weil du kannst ja. in Hand, ne, es gibt verschiedene Varianten, angefangen hat das Ganze mit Nacht-Tag-Varianten, aber inzwischen haben wir ja so viele. Wir haben ja auch sogar Extremwetter-Varianten gesehen, wie Inferno, ne, wo die Map zu einem Drittel irgendwie in Flammen steht und da auch nochmal eine ganz andere Dimension öffnet, was auch Gameplay angeht. Wie ist es mit Mammoth's Gulch? Wie viel Wetter-Varianten wird es da geben und macht ihr danach dann noch weiter mit Wetter?
Ja, also Wetter machen wir immer weiter mit, aber wir haben ja jetzt ein Engine-Update, was mit diesem Release jetzt einhergeht. Mhm. Dieses Update gibt uns eine ganze Menge neue Möglichkeiten, aber das bedeutet auch, dass unser Content auf die Engine jetzt angepasst werden muss. Also Mammoth's Gulch ist für uns so ein bisschen so der Showcase, das ist halt das Paradestück, wo wir jetzt genau die neuen Sachen mit demonstrieren können. Aber bestehende Sachen, also unsere alten Maps zum Beispiel, als auch unsere Tageszeiten, die müssen angepasst werden auf das neue System. Dementsprechend wird es am Anfang auch erstmal nur wenige geben und dann werden wir Stück für Stück wie die Maps als auch die bestimmten Tageszeiten und Wettereffekte wieder zurückbringen in verbesserter Form, wenn wir sie entsprechend auf unsere neue Engine und auf die technischen Möglichkeiten angepasst haben.
Okay. Und zeitgleich seid ihr dann schon so langsam wahrscheinlich am Überlegen, okay, was können wir in Zukunft für Wetterereignisse machen, dass das wieder so ein bisschen alles auflockert und die Karten neu mischt. Ne? Das war ja was, was das Wetter immer gemacht hat.
Genau.
Wenn irgendwie Thunderschauer ist und es blitzt und donnert und regnet, dann muss ich meine Taktik anpassen. Ne? Und das ist ja das, was das Wetter so faszinierend macht.
Es ist eine ganz wichtige Reihe von Variablen, die das Wetter hinzufügt, nochmal was den Wiederspielwert angeht. Wie ich meinte schon, also die ganzen Konstellationen alleine sind schon sehr viele Variablen, aber dann auch noch in verschiedenen Tageszeiten, Tag, Nacht, Regen, ja, nein, diese Locations zu sehen, sorgt dafür, dass selbst wenn man den gleichen Fight schon mal in einer anderen Tageszeit hat, spielt er sich natürlich trotzdem komplett anders ab, wenn es dann jetzt auf einmal regnet, weil dein Partner, der halt am Boden liegt, halt eben nicht anfängt zu brennen, weil anders ist, was auf einmal die ganze Dynamik beeinflussen kann auf eine sehr interessante Art und Weise.
Ja. Jetzt kommt ja die Map dann raus, wenn du jetzt so ein bisschen zurückschaust, auch auf diesen ganzen Prozess, wie Mammoth Skullchats entstanden ist. Siehst du da so ein bisschen auch die Zukunft, wie auch Hunt Showdown in den nächsten Jahren mit Maps umgehen wird? Habt ihr irgendwie Lektionen gelernt, wo ihr sagt, okay, das wird in Zukunft einfach anders laufen? Vielleicht kleinere Projekte oder sagt ihr, nee, dieses 1 Quadratkilometer großes Großprojekt, das ist schon der Way to go?
Also aktuell ist es auf jeden Fall der Way to go. Ich finde, Mammoth Skullch zeigt halt einfach, wie cool diese Formel funktioniert für uns. Das heißt also, für uns gibt es ja erstmal nichts, wo wir sagen müssen, oh, die Maps müssten jetzt 10 mal 10 Kilometer sein oder nur 100 mal 100 Meter. Also das sicherlich auch Sachen, mit denen wir vielleicht in der Zukunft experimentieren könnten, aber wir sind sehr happy mit der Quadratkilometer-Formel und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge, was wir weiter experimentieren können noch.
Ich wollte auch so ein bisschen drüber sprechen mit dir, wie diese Maps eigentlich bevölkert sind, weil da ist eine ganze Menge los, beziehungsweise jetzt auf Mammoth Skullch natürlich, das ist ja das Glanzstück jetzt erstmal. Es gibt neue, nicht mal Gegner, sondern es gibt neue Elemente auf der Map, die Lärm machen. Handspieler kennen Pferde, kennen Krähen, aber ein paar Sachen kennen sie noch nicht. Was ist da los auf Mammoth Skullch?
Wir haben mit dem Wechsel in das Biom haben wir uns natürlich überlegt, gibt es neue Gelegenheiten für weitere Tiere, die wir in die Welt einfügen können. Und wir haben uns entschieden, dass einige von den Compounds, die wir haben, auch so einen Bezug zur Rinderzucht haben. Dementsprechend war das für uns ganz klar. Kühe, Rinder, tolle Sache, machen auch viel Krach. Das heißt also einfach als Variation zusätzlich zu den Pferden, da ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und darüber hinaus durch die Minen sind natürlich auch Fledermäuse eine ganz coole Sache. Die sind deswegen interessant, weil sie machen nicht wirklich so viel Krach. Also klar, die machen schon Krach, aber es ist jetzt nicht so wie jetzt, keine Ahnung, Krähen, die stereotypisch irgendwie über die nächsten 100 Meter alles voll blöken. Da geht es also eher um das Visuelle, aber das bedeutet halt auch, man muss viel mehr darauf achten, wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich wäre jetzt ein Sniper und ich sitze irgendwo und ich weiß, ein Team könnte eventuell da irgendwann vorbeikommen, weil ich 1 zu 1 zusammengezählt habe mit dem, was da im Map vorher passiert ist, dann gibt mir das natürlich schon Hinweise, wenn ich jetzt dann sehe, ah, da ist dieser Minenausgang und auf einmal kommen Fledermäuse da rausgeflogen. Ah, Moment, da ist irgendwas, Spieler sind in der Nähe, dann achte ich vielleicht mal ein bisschen genauer, habe ich mein Visier mal eingerichtet, da könnte jetzt gleich was passieren. Mhm. Natürlich gibt es bei anderen Tieren auch die Möglichkeiten, dass du dann auch dran vorbei kannst, leise, wenn du vorsichtig bist, aber der unachtsame Spieler, wie auch schon vorher bei den Pferden, bei den Enten, bei den Krähen, muss er damit rechnen, dass er seine Position so ein bisschen broadcastet in die Welt und allen Leuten mitteilt, wo er ist. Und das lädt natürlich dann zu Hinterhalten und einem doch eher benachteiligten Gameplay für dich als Spieler ein, wenn du nicht aufpasst, welchen Krach du machst. Wenn ich. Also Geräusche sind ja generell für uns so ein Katalysator auch in dem Spiel. Also dass weder die AI, also unsere Monster, noch diese Fallen sorgen ja dafür, dass der Spieler massiv bedroht wird, sondern sie haben eigentlich eher die Auswirkung, dass der Spieler eventuell dadurch auffällt. Das heißt, er holt dich aus deiner Anonymität raus. Mhm. Er sorgt auf einmal anderen Leuten, oh, da ist noch jemand. Ah, interessant, da schauen wir doch mal nach. Und dementsprechend das zu managen, ist natürlich ein wichtiger Skill, wenn man Handshoulder spielt. Einfach, weil es einem auch am Leben erhält, wenn man so ein bisschen seinen Krach kontrollieren kann.
Ja, das ist ja auch was irgendwie diese Vorgehensweise, wenn man Handshowdown spielt, so ein bisschen dieses Methodische reinbringt, dass man eben nicht sagt, naja, es ist ja alles egal, ich schieße jetzt auf alles, was mir irgendwie vor die Flinte kommt, was sich bewegt, weil das eine neue Gameplay-Dimension reinbringt oder zumindest eine neue Dimension in die Denkweise, dass ich überlege jetzt schon, feuere ich gerade jetzt meine Waffe ab, weil ich vielleicht schon vorher gemerkt habe, okay, da sind wahrscheinlich Leute in der Gegend, wenn ich jetzt schieße, die wissen dann ziemlich genau, wo ich bin, weil sie anhand des Sounds natürlich auch sehr, sehr gut orten können, wo ich bin. Das wird jetzt übrigens auch nochmal angefasst. Ne? Das Soundsystem habe ich gesehen. Was tut sich denn da? Da ist jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt worden.
Ja, wir haben zwei sehr interessante Systeme mit reingebracht. Also natürlich, es gibt allgemein Mixing-Pass nochmal, den unsere Sound-Engineers gemacht haben. Das Spiel generell klingt sauberer, besser, ist besser abgestimmt. Aber wir haben auch zwei neue Features. Und das ist auf der einen Seite der sogenannte True Speed of Sound, also die Schaltgeschwindigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt eine Waffe abfeuere und jemand sieht mich diese Waffe abfeuern von einer größeren Distanz, dann sieht er vielleicht mein Mündungsfeuer, aber der hört erstmal nichts. Erst wenn der Schall bei mir angekommen ist, also entsprechend, was ist das, 340 Meter pro Sekunde, keine Ahnung, dann habe ich auch die Bestätigung, dass da was passiert. Das sorgt dann für sehr interessante Situationen, wie wenn du zum Beispiel von irgendeinem Scharfschützen auf Distanz beschossen wirst, dass du dann teilweise erst die Einschläge um dich herum wahrnimmst, wenn der mich getroffen hat, und dann mit einer Verzögerung der Schuss quasi bricht aus in der Distanz. Das macht das Ganze natürlich sehr interessant, weil du kannst ganz anders peilen, wo eventuell Schüsse herkommen, weil es nicht mehr alles gleichzeitig passiert, wie das bislang anhand der Fall war, sondern jetzt tatsächlich die Verzögerung auch ein Indikator für dich sind, wenn du dann gut im Rechnen bist, da war eine halbe Sekunde, da 150 Meter, irgendwo in der Nähe ist er hier. Das heißt, du kannst da durchaus das Ganze nutzen, um auch einfach nicht nur Atmosphäre aufzubauen, sondern auch wirklich um Vorteile im Spiel zu bekommen.
Okay, ich sehe jetzt schon irgendwie Fabian Sigismund vor mir, dass er in Zukunft nicht nur sagt, irgendwo ist ein Knall, und dann sagt er nicht nur, Springfield 300 Grad, sondern dann sagt er Springfield 300 Grad 225,43 Meter oder so.
Oder abhängig, welche Munition er mit spitzer Patron ist er so nah und mit regulärer Munition ist er so weit weg, weil die spitzer Patronen schneller fliegen. Ja, definitiv. Das ist das Schöne. Es ist nicht essentiell, dass der Spieler das weiß. Du musst nicht ein Mathe-Genie sein oder ein ausgebildeter Scharfschütze, um diesem Spiel zu bestehen. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, so ein bisschen Tiefenverständnis mit reinzubringen und einfach nochmal so eine Schippe draufzulegen, wo du sagen kannst, ich kann vielleicht ein bisschen besser Sachen zuordnen, weil ich mich einfach mit der Physik oder mit den Mechaniken dahinter beschäftigt habe. Das zweite System, was wir hinzubringen, ist ein sogenanntes Audio Slapback Echo System. Das bedeutet quasi, dass ein Schuss, den ich abfeuere, von mir visuell gezeigten Bergen in der Distanz abprallen. Das heißt also, dadurch, dass wir ja in Colorado sind, das heißt, es sind Berge nicht nur auf der Map, sondern auch um die Map herum, außerhalb, dass durchaus die Sounds, die ich abfeuere, teilweise auch mit einem Echo, man kennt das ja, wenn man den Bergen mal wandern geht, dann auch wirklich abprallen, wie man das so von Canyons und Steilwänden und sowas kennt. Das heißt also, das bringt nochmal so eine neue Dimension mit rein, wo dann auch der Schuss wiederum ein bisschen sogar eher verschleiert wird, weil natürlich du diesen Schuss mehrfach hören kannst in Variationen, als das Geräusch dann quasi von den naheliegenden Wänden abprallt und wieder zurückkommt. Das heißt, es bringt ein zusätzliches Element rein, das macht es natürlich authentischer irgendwie, es fühlt sich glaubwürdiger an, wie du halt auch erwarten würdest, es ist physikalisch akkurater, aber sorgt dafür, dass du natürlich auch ganz anders überlegen musst, was war jetzt der richtige Schusssound, was ist das Echo, was bedeutet das, kann ich es denn verstehen? Gerade wenn du jetzt so Dauerfeuer hast und viele Leute wirklich dann drauf schießen, hast du natürlich sehr schnell einen akustischen Brei, ich sag's jetzt mal, wo es schwer ist, die einzelnen Schussgeräusche rauszuholen. Das natürlich dann trotzdem hinzubekommen, ist natürlich auch ein Skill, den der Spieler mitbringen kann, um dann genau zu verstehen, wo geschossen wird. Schießt der viel? Ist es ein Einzelschuss gewesen, der einfach ein paar Mal abgeprallt ist von naheliegenden Wänden? Es ist schwer, das theoretisch zu erklären. Man muss es halt einfach spielen, dann kriegt sehr schnell ein Gefühl dafür. Es fühlt sich nicht falsch an, aber es ist natürlich einfach physikalisch was Neues, was wir hinzugefügt haben.
Mhm. Super spannend. Das bringt ja auch nochmal dann eine ganz neue Dimension in dieses Audio-Gameplay. Ich habe mal irgendwo gehört, man könne Hand-Showdown auch mit verbundenen Augen spielen, indem man nur auf die Sounds lauscht. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das geht ja dann jetzt noch mehr so in diese Richtung, ne? Diese Simulation von Sound, die wirklich akkurat ist. Ja.
Sound ist unheimlich wichtig für das Spiel. Also ich würde argumentieren, dass wenn du ein gutes Sound-Setup hast und dich darauf einlässt, auch mit dem Cryspatial, das ist unsere biaurale Soundlösung, dich auch zu beschäftigen, du kannst wirklich das Spiel sehr gut mit geschlossenen Augen spielen. Vielleicht solltest du jetzt nicht irgendwie durchs Wasser laufen oder an Klippen vorbei, weil dann kann dir auch der beste Sound nicht helfen. Aber alleine so das Peilen von Geräuschen in Gebäuden, Spiel, die laufen, da hat was geknarrt und dann so ein bisschen, ach, ich glaube, der ist oben links in dem Raum. Das ist schon möglich. Das ist so präzise funktioniert dieses System bei uns. Da bin ich super happy mit, dass der Sound einfach so eine praktische Rolle auch spielt im Gameplay.
Ja, auf jeden Fall. Also ich werde es probieren mit den verbundenen Augen und dann vielleicht nächstes Mal erzählen, wie es gelaufen ist.
Wenn du so ein Water Devil hörst, Springen und Rückwärtstaste, ne?
Bist okay, zu weit. Klar. Ist mutiert.
4D, mit nassen Füßen haben wir leider noch nicht, was wir anbieten können.
Okay. Ja, vielleicht kommt ja dann irgendwann der Geruchspatch, dann kann ich den Sumpf auch riechen und schmecken oder sowas.
Wie du möchtest.
Worüber ich noch mit dir reden wollte, ist, wer denn sonst jetzt über diese Map so rumstolziert. Wir haben ja 2023 mal drüber geredet, wir beide, dass so dieses Konzept der Wild Targets, also mit Bosse, die in Anführungszeichen Mini-Bosse sind, weil sie nur eine Bounty droppen, aber unter offenem Himmel unterwegs sind, dass das was ist, was ihr auf jeden Fall weiterverfolgen wollt, weil das einfach ein sehr spannendes Konzept war mit Roger. Was wurde daraus? Beziehungsweise ich spiele jetzt natürlich schon drauf an, wer da rumstolziert auf Mammoth's Gulch.
Ja, wir haben einen neuen Wild Target und das ist der Hellborn. Der Hellborn kann man sich vorstellen als ein Super Emulator. Wer kennt, der Emulator ist bei uns ein brennender Gegner und wenn man ihn beschießt, dann spritzt er quasi noch viel stärker Feuer und Flamme in alle Richtungen, also sehr gefährlich, also willst du nicht nahe kommen lassen.
Ja.
Der Hellborn ist im Prinzip die Wild-Target-Version eines Emulators, aber er kann natürlich viel mehr, er ist nicht nur darauf reduziert, dass es einfach nur ein Emulator ist. Mhm. Was ihn auszeichnet, ist vor allem, dass er eine Ranged Attack hat mit entsprechendem Feuer, was er in deine Richtung schießt. Also es ist unser erster Wild-Target, den du auch vielleicht eher im Fernkampf duellieren möchtest, anstelle jetzt mit Melee ranzugehen, weil wie man das von den Emulatoren kennt, ist das mit Melee immer so eine Sache mit Feuer. Macht es also etwas gefährlicher. Du kannst aber natürlich mit allen anderen Mechaniken, die unserem Spiel da sind, um zum Beispiel gegen Feuer vorzugehen, also wir haben zum Beispiel unsere Choke-Bombs, durchaus auch einen Vorteil bekommen und auch diese in der Equipment-Sandbox als Werkzeuge gegen ihn einzusetzen. Das heißt also, der Hellborn ist groß, ist gefährlich, ist schnell und ich habe tierische Angst vor dem Kerl. Das Gute ist allerdings, dass er keine Banishing-Phase benötigt. Also er bricht die Regeln so ein bisschen, die wir für Wild-Targets oder generell für Bosse in unserem Spiel haben bislang, dass nachdem du sie getötet hast, du diese Verbannungsphase, die Banishing-Phase hast, wo du dann eine gewisse Zeit warten musst, bevor dann das Bounty, also der Reward, für dich greifbar ist und dann damit du dich rausmachen kannst. Natürlich im normalen Spiel sorgt das dafür, dass die Spieler eine Chance haben, die noch auf der Map sind, auch zu dieser Position zu kommen und es dann den sogenannten Showdown gibt. Aber bei dem Wild Target sind die Regeln immer ein bisschen anders. Das sind eher sekundär Objectives für den Spieler. In dem Fall hast du das nicht. Das heißt also, sobald du ihn getötet hast, wird der Hellborn auch seinen Bounty Token direkt für dich zur Verfügung geben. Und weil Feuer natürlich gefährlich ist, gibt er dir auch eine Restoration. Das bedeutet, wie beim Banishing von einem Boss, werden all deine Lebensbalken wiederhergestellt. Das wird in dem Fall passiert, das automatisch mit dem Töten. Dann kannst du direkt einen Reward mitnehmen, das eine Bounty Token. Und macht die Sache halt ein bisschen anders, wie du damit umgehen kannst. Aber natürlich befindet sich das Ding auch ein bisschen mehr im Freien. Deswegen ist es wie bei Roger auch schon eher gefährlich, dass du eventuell von anderen Teams natürlich gestört wirst, während du ihn versuchst zu töten. Weil es einfach ein bisschen exponierter ist. Die anderen Bosse, die wir haben, sind ja immer in ihren Lairs drin, also in ihren Zentralgebäuden jedes Compounds. Und das ist ja so ein bisschen designed, sowohl als auch um den Boss drinnen zu halten, aber auch für dich als Festung, um nach außen hin zu verteidigen. Bei den Wild Targets hast du das so nicht. Da ist also ein anderes Risiko immer mit dabei, ob du jetzt bereit bist, sie anzugreifen oder nicht, weil du potenziell weggesniped wirst oder jemand dich einfach rusht, ohne dass du jetzt irgendwie Fallen aufstellen konntest, um diesen Perimeter gut abzusichern.
Ja. Heißt das dann, dass sich diese Regeln für Wild Targets generell ändern? Fällt dann vielleicht in Zukunft auch Banish weg für Roger? Oder sagt ihr, das ist jetzt einfach die Regel des Hellborn und das ist auch in Ordnung, wenn das nicht so homogen ist?
Das ist erstmal einfach nur die Regel vom Hellborn. Also ich glaube, wir experimentieren ja generell mit unseren Mechaniken sehr viel. Also wir haben auch kein Problem damit zu sagen, in einem zukünftigen Update werden wir eine bestimmte Regel, die sich etabliert hat, einfach mal brechen oder umändern oder challengen, ob sie denn noch zeitgemäß ist. Und das machen wir und haben wir schon immer gemacht mit anderen Geschichten auch. Das vielleicht wird das bei den Wild Targets genauso probieren. Jetzt aktuell wirst du erstmal schauen, wie kommt denn der Hellborn an? was mögen die Spieler, was mögen sie nicht? Und dann gibt es natürlich eine ganze Menge Feedback, wo wir schauen, okay, wie möchten wir das anpassen? Welche Lektionen lernen wir, nehmen wir daraus mit gegenüber neuen Designs, die wir bauen? Aber das ist ja ein sehr dynamischer Prozess.
Wie stehen denn oder wie liegen denn die Karten, was so generell neue Bosse angeht? Weil ich glaube, was ich das meist Gefragte, was ich immer wieder lese, ist so, hey, ein neuer, cooler Boss. Es werden ja hunderte, tausende von genialen Ideen in der Community rumgeschubst, von Werwolf bis weiß ich nicht was für Monster. Ist das was, wo ihr sagt, da bleiben wir dran, das wollen wir auch liefern, so ein neues Hauptbossmonster? Oder sagt ihr, lass mal lieber experimentieren. Wir wollen vielleicht auch lieber mal noch zwei, drei andere, ein bisschen experimentellere Wild Targets haben.
Wir möchten immer alles. Das kann man,
gute Antwort.
Das kann man, glaube ich, mitnehmen. Also für uns sind die richtigen Bosse, sage ich jetzt, gegenüber den Wild Targets genauso wichtig wie Wild Targets, genauso wichtig wie generelle Monster in der Welt. Wir müssen alle dieser Pools weiter auffüllen mit neuen coolen Sachen. Ja. In welcher Reihenfolge, in welchen Abständen, das kommt immer ein bisschen auf die Realität der Entwicklung drauf an. Aber wir haben da Pläne, in all diesen Bereichen auch neue Sachen zu liefern und vielleicht auch schon ein bisschen näher, als der manche andere vielleicht glaubt.
Oho, okay, das klingt jetzt wieder sehr vielversprechend. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich meine, außer dem Hellborn und dieser gigantischen neuen Map, die da kommt, steckt ja auch noch jede Menge anderes im Update. Du hast jetzt schon einige Punkte gesagt, ne? Es ändert sich einiges am Sound-System. Aber was sich auch ändert, ist das komplette Menü, das ganze Interface. Das ist alles vollständig anders. Also es sieht nichts mehr, fast nichts mehr so aus, wie es früher war. Und das Menü, gerade das Hauptmenü, das ist ja so ein bisschen Painpoint gewesen. Das wurde immer auch mal wieder iteriert. Ja. Es kamen immer neue Features hinzu, dann wurden die irgendwo platziert, wo man gesagt hat, ja gut, da passt es jetzt hin, aber eigentlich hat es ein bisschen für Clutter gesorgt und so. Und jetzt macht ihr Tabula Rasa. Ist das
genau,
so eine bewusste Entscheidung, wo ihr sagt, wir müssen jetzt da komplett mal von Null aufbauen, wie das Menü und das ganze UI aussieht? Oder wo kam das her?
Absolut. Also wir hatten ja schon diverse Iterationen über diese 6 Jahre gehabt. Auch schon in der Early Access Phase haben sich einige Sachen bei uns verändert gehabt. Wir hatten das Problem oder die Herausforderung natürlich auch über die Jahre, dass das halt auch immer sehr viel, wie du schon sagst, einfach drauf addiert wurde. Das heißt, dann kam das neue Feature dazu, dann musste man hier was umbauen. Wir haben jetzt die Möglichkeit gehabt, da einen Neustart zu machen. Und natürlich werden das auch am Anfang erst noch ein paar Kanten und Ecken haben. Das ist ganz normal. Das werden wir auch weiter angehen. Das ist kein Stillstand für uns. UI wird sich immer weiterentwickeln und anpassen. Wir werden eine ganze Menge lernen aus den ersten Wochen nach dem Release jetzt. Auch mal was bestimmte Präferenzen angeht, Probleme angeht, die Leute vielleicht haben. Das wird alles dann Stück für Stück nachgeliefert und weiter verbessert und optimiert. Aber im Großen und Ganzen, dieser Systemwechsel, den wir jetzt hatten, auf dieses neue User Interface, gibt uns natürlich die Möglichkeit, eine bessere Experience auch zum Beispiel für Konsolenspieler anzubieten. Also quasi native Unterstützung für den Controller, was sehr wichtig war. Das war von dem alten Menü immer ein bisschen komisch mit dem Cursor, den man dann bewegt hat. Halt doch alles eher eine Emulation von der Maus eigentlich. Das heißt also, die Möglichkeit, beide Teams, beide Spielergruppen, die mit Pausen-Keyboard und die mit Controller zu unterstützen und beiden was Gutes zu liefern, das ist unser Ziel. Also es geht nicht darum, das eine jetzt in die eine oder die andere Richtung zu stark zu bringen, aber gerade was unsere Veteranen angeht, die Leute, die das Jahr seit Jahren das Spiel spielen, die haben natürlich auch einfach eine gewisse Sättigung. Sie kennen halt das System, sie sind damit vertraut, aber sie haben teilweise vielleicht auch gar nicht gemerkt, wie schlecht manche Sachen in so alten Systemen eigentlich waren. Einfach, weil sie es gewohnt sind, weil es kein Problem ist. Aber ein neuer Spieler, der sich dem aussetzt, der das versucht zu spielen, der muss halt doch auch erstmal durch diese Pain Points durch in dem alten Design. Das Neue macht das zugänglicher. Das ist ein guter Startpunkt, aber es ist auf jeden Fall nicht das Ende der Reise. Da ist noch eine ganze Menge Arbeit vor uns und da kommen noch ganz viele neue Features noch hinzu.
Und für viele Konsolenspieler wird ja wahrscheinlich die Reise dann beginnen mit dem neuen Hand-Showdown, weil ihr ja dann auf PlayStation 5 und Xbox Series Konsolen sozusagen nativ neu durchstartet und gleichzeitig euch verabschiedet von der PlayStation 4 und der Xbox One-Version, also sozusagen den, wenn man so will, diesen Legacy-Varianten. Das spielt da wahrscheinlich eine Rolle, nehme ich mal an, oder? Dass man
natürlich
halt auch sagt, ne, jetzt ein PlayStation 5-Spieler, der sagt, hey, da bin ich jetzt an Bord bei diesem Hand-Showdown 1896, da schaue ich jetzt rein, dass diese Menschen, diese Spieler da direkt dann auch abgeholt werden und sagen können, ich werde da nicht von einem, sagen wir mal, veralteten Systemsteuerung, UI, wie auch immer, irgendwie davon abgehalten, da Spaß zu haben.
Ja, es ist ein Schritt nach vorne. Und was wir hoffen und was wir glauben, ist, dass es ein Schritt nach vorne für alle ist. Das ist das Wichtige. Wir möchten einfach, dass so viele Menschen wie möglich Spaß an Hand haben und auch die Chance haben, Hand zu spielen und das Spiel zu erleben, wie wir es auch uns designt und ausgedacht haben. Und da einfach diesen Generationssprung jetzt machen zu können, das hilft uns dabei, diese ganze Vision einfach umsetzen zu können.
So generell, glaube ich, habe es jetzt schon vorhin angesprochen, für manche Leute wird das vielleicht auch ein Startpunkt sein, dass sie sich das erste Mal das Spiel anschauen. Aber ich meine, wir wissen, dass das Extraction-Genre ist hart und Hand kann auch sehr unforgiving sein, sage ich jetzt mal. Was ist euer Plan, um es da Einsteigern irgendwie so leicht wie möglich zu machen? Gibt es irgendwas, was Neulinge da beachten sollten? Irgendwas, wo du sagst, hey, es gibt doch den wenig schmerzhaften Weg in Hand Showdown jetzt reinzufinden?
Ja, also wir haben gerade auf der Meta-Ebene, also das bedeutet, so der normale Loop, den der Spieler durchläuft, um zum Beispiel Hunter zu rekrutieren, sie auszustatten, also von einem Match ins nächste zu kommen und einfach diese Routine aufzubauen. Mhm. Da sind wir sehr stark rangegangen, haben zum Beispiel das Rekrutieren von Jägern umgebaut, dass es also zugänglicher ist, wie du entsprechend Jäger bekommst, die auch besser als Pakete verfügbar sind. Du entsprechend auch dadurch die Möglichkeit hast, von der Art und Weise, wie Ausrüstung und wie deine Fähigkeiten im UI, im neuen UI jetzt auch erkennbar sind, einfach da auch die Barriere ein bisschen rauszunehmen, die vorher drinne waren und einfach die Möglichkeit zu geben, besser zu verstehen, worum geht es eigentlich, welche Schritte muss ich tun, in welcher Reihenfolge.
Ja,
das ist natürlich aber jetzt auch nur ein erster Schritt, da wird auch mehr in der Zukunft noch kommen, auf das ich jetzt heute nicht groß im Detail eingehen kann, aber das ist nach wie vor Onboarding, also Themenkomplex, neue Spieler halt in ein Spiel reinzubringen, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir hatten unser Tutorial ja schon vor einer Weile geupdatet. Da geht es ein bisschen darum, wie die ersten Stunden denn so sind als Spieler, also wie begegnest du, also da gibt es ein Matchmaking, Rating, Qualität, wie wird das gemacht. Da ist jetzt eine ganze Menge auch quasi unter der Haube schon in den letzten Wochen, Monaten passiert, da haben wir vorbereitend schon für den Release auch sehr viel in Gang gesetzt und ich denke mal, das wird dadurch alles ein bisschen besser klicken, ein bisschen besser optimiert sein und auch dadurch die Leute etwas zugänglicher in dieses Spiel reinführen können.
Und was zeitgleich jetzt auch noch passiert, wenn die neue Version von Hand online geht. Und darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Das würde wahrscheinlich sogar dann auch den Rahmen endgültig sprengen. Ist ein neues Event. Es kommt gleichzeitig Scorched Earth raus. Das heißt, wenn ich jetzt starte, dann ist erstmal nur Mammoth's Gulch, erstmal spielbar, die neue Map. Die will sowieso jeder sehen. Also insofern ergibt das Sinn. Und dann habe ich aber gleich auch ein neues Event. Das heißt, es gibt wieder Paktsysteme und so weiter und so fort. Und gleichzeitig will ich aber auch die neue Map kennenlernen. Wird das zu viel? Ist das zu viel
auf einmal? Ach, gar nicht. Zu viel. Also bitte, kann man zu viel handhaben. Das ist natürlich dementsprechend völlig in Ordnung, weil die Sachen aufeinander abgestimmt sind. Also zum Beispiel viele von den Herausforderungen, die du halt auch hast, um in dem Event voranzukommen, fügen sich natürlich ein in den normalen Spielfluss. Mhm. Das heißt, da ist es dann völlig egal, ob du jetzt auf einer alten oder auf der neuen Map wärst. Der Prozess und die Routine, die du dort hast, ist dieselbe. Das heißt, also, du kannst einfach das Schöne mit dem noch Schöneren kombinieren. Du kannst die neue Map erkunden und nebenbei kannst du noch coole neue Unlocks freischalten, kannst dich deinem Battle Pass widmen. Du hast einfach noch mehr Rewards, mehr Gründe, einfach am Ball zu bleiben. Also ich glaube nicht, dass sich da für den Spieler groß irgendwas auftürmt, dass es dann zu viel wirkt, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es ist eine angenehme Mischung aus dem Entdecken des Neuen, sowohl das Update als auch die Map-spezifischen und dann auch einfach die Belohnungsstrategien, die drumherum sind, dass ich halt dann progresse, meine coolen neuen Unlocks freischalte und so weiter und einfach auch Sachen mitnehmen kann, die das Spiel mir anbietet.
Das ergibt Sinn. Dennis, zum Abschluss, muss ich eine Frage stellen und um die komme ich gar nicht drum rum, denn unsere Leser fragen immer und immer wieder danach und das auch seit Jahren. Das liegt einfach daran, dass GameStar-Leser einfach sehr gerne Stories erleben und das ist immer wieder so diese Frage, bekommt Hand irgendwann eine coole Singleplayer-Kampagne, wo ich da richtig in die Story und die Lore und dieses Dark-Fantasy-Western-Setting, wo ich da richtig einsteigen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass ein anderer Spieler kommt und mir auf die Mütze drauf gibt. Ist das irgendwas, wo das Studio, wo ihr intern drüber nachdenkt, wo ihr sagt, hey, vielleicht ist das irgendwann mal in den Karten, dass man das auch irgendwie an ein externes Studio auslagert, damit eben nicht die Ressourcen draufgehen, die ihr einfach braucht, um das klassische Multiplayer-Business voranzutreiben oder sagt ihr, das ist nicht unser Ding?
Das kann man, glaube ich, so nicht sagen, weil ich als Spieler auch dieses Spiels, ich fände das natürlich auch super klasse. Ich hätte da richtig lustig Bock drauf, wie ich Bock hätte auf eine TV-Serie, einen Kinofilm und am besten noch eine ganze Spielzeugreihe. Also das ist halt einfach, wie man natürlich dann rankommt, kann man da eine ganze Menge Positives rausziehen. Für uns aktuell ist es nichts, wo wir jetzt drüber reden könnten oder wo wir sagen, das ist irgendwas Spruchreifes, dass wir sagen könnten, das passiert nicht, wann passiert und so weiter. Potenzial hast du für alles. Also ich hätte tierisch Bock drauf. Ich muss aber auch sagen, auch das Hand, wie es aktuell ist und gerade jetzt mit neuen Update, es gibt mir so viele geile Stories, die halt so individuell sind, Erfahrungen, die ich halt mache, wenn ich durch diese Map durchgehe. Also man kennt das vielleicht so ein bisschen von anderen Spielen. Keine Ahnung, DayZ war für mich zum Beispiel in der Vergangenheit tatsächlich ein Produkt, wo das so rüberkam, wo man doch sich noch Jahre später an bestimmte Aktionen erinnert, bestimmte Geschichten, die sich so systemisch zugetragen haben, also nicht geskriptet, nicht vorberechnet, ja, aber einfach, wie man Leuten begegnet ist, weiß ich noch damals, wo du fast verblutet wärst, dann sind wir da rumgedüst und dann hat uns ein Typ bedroht, dann hatte er die Medizin, die du brauchtest, wir haben getauscht und wir sind beste Freunde geworden. Solche Momente damals hast du halt bei Hand natürlich auch. Wo dann genau weißt, okay, weißt du noch, wo wir das Bounty fast rausgebracht hätten, und da kam noch dieser eine Solo, der uns vorher schon, und dann wollten wir da drum, und dann haben wir in die Falle gestellt, da hat er es umgedreht. Du kannst da einfach diese Geschichten erzählen, und das macht es für mich so spannend, auch aktuell, dass ich persönlich gar nichts Geskriptetes bräuchte gerade, weil dieses Spiel einfach so viele neue Geschichten für mich jeden Tag bereithält. Also, mir macht das sehr viel Spaß.
Ja, also, wenn es einen Multiplayer-Shooter gibt, der von sich aus Geschichten erzählt und immer wieder neue, dann ist es wahrscheinlich Hand Showdown, ne, weil, so wie du schon vorhin gesagt hast, es gibt eigentlich keine zwei Encounter mit anderen Spielern, die sich gleich anfühlen oder die gleich ablaufen, weil immer irgendwas passiert, wo du vielleicht nicht damit rechnest oder so. Super. Dennis, vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke und wir drücken massiv die Daumen, dass alles klappt mit dem Update und der neuen Map und sind natürlich super gespannt, da alles zu erkunden und in die Minen abzutauchen. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und hey, vielleicht sehen wir uns auf Mammon's Gulch demnächst. Danke, Dennis.
Vielen lieben Dank.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.